Heute knacken wir endlich den Rekord des schnellsten GameStar-Podcasts aller Zeiten. Wir hetzen von Thema zu Thema, überspringen komplexe Fragen, holen kein einziges Mal Luft, bleiben hochkonzentriert und vermeiden jede noch so ultrakurze Denkpause. Denn nur wenn alles perfekt läuft, so wie wir es einstudiert haben, wenn wir jedes Thema, jeden Winkel, jede Wendung dieses Podcasts bereits im Voraus kennen und beherrschen, nur dann wird er uns gehören, der Speedrunning-Pokal der Podcast-Welt. Ganz schön anstrengend, dieses Speedrunning, aber auch ganz schön spannend. Vor allem in Bezug auf Spiele. Wie wird man eigentlich zum Speedrunner? Und was ist cool daran, Spiele möglichst schnell durchzuspielen? Erst recht in modernen Service-Game-Zeiten, in denen Leute eigentlich möglichst viel Zeit in einem einzelnen Spiel verbringen wollen. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist M, für mehr ist jetzt keine Zeit, und mir zugeschaltet ist der liebe Kollege D.
Sorry, ich habe nicht zugehört. Kannst du das nochmal machen, so schnell?
Hallo. Ebenfalls mit dabei sind zwei Speedrunner. Herzlich willkommen, Heinki.
Hallo.
Und hallo, Mr. Tiger 92.
Hallihallo, Hallöchen.
Hallo, freut mich sehr, dass ihr beide da seid oder dass ihr alle drei da seid. Natürlich, wir sind heute zu viert in dieser illustren Runde. Das ist für den GameStar-Podcast schon sehr viel. Und ich kann euch alle beruhigen, wir können uns jetzt auch in normaler Geschwindigkeit wieder unterhalten über das Thema Speedrunning, weil wir haben es nicht eilig. Wir haben eine Stunde Zeit. Einfach verschnaufen. Was ich euch gerne fragen möchte zum Einstieg, vielleicht fangen wir mit dir an, Heinki. Wie kommt man eigentlich zum Speedrunning? Wie hast du damit angefangen?
Also bei mir war das eine ganz interessante Geschichte. Damals, 2013, habe ich viel StarCraft 2 mir angeguckt, weil ich auch selber noch viel gespielt habe. Und habe dann durch einen bekannten StarCraft 2-Player, der dann ein Spiel namens I Wanna Be The Boshi gespielt hat, das Spiel I Wanna Be The Boshi gefunden. Ich habe damals die Fangames noch nicht gekannt. Ich wusste nur von I Wanna Be The Guy. Und ich fand das Spiel damals richtig cool, habe selber durchgespielt und dachte mir, oh hey, das ist eine Fortsetzung. Also habe ich da als erstes mir die Spiele da angeguckt. Und dann gab es einen Streamer, der hieß Kalmandu. Und hatte dann auch die meisten Viewers, irgendwie 200 Stück an zu dem Zeitpunkt. Und ich habe den einfach eingeschaltet und wusste nicht, dass es ein Speedrun war. Habe ihm zugeguckt und fand es total faszinierend. Und bin dadurch dann Stück für Stück immer mehr in die Speedrunning-Szene reingekommen.
Mhm. Wie war das bei dir, Mr. Tiger? Genauso ein bisschen? Oder?
Ja und nein. Also bei mir bis ich wirklich Speedrunner geworden bin, aktiver, hat es ziemlich lange gedauert, verglichen mit dem, wann ich das erste Mal einen Speedrun gesehen habe. Ich habe nämlich sehr früh schon Speedruns gesehen, nämlich so müsste 2006, 2007 gewesen sein, und zwar noch auf Google Video, wer die Plattform noch kennt. Mhm. Also die Zeit, die Zeiten vor YouTube. Da gab es dann tatsächlich Speedruns zu Super Mario 64. Da habe ich damals noch in der Schule mit einem Kumpel daneben so, schau dir das mal an, und oh, wieder ein neues Video da. Haben wir so ein paar Videos geschaut, haben versucht, so ein bisschen ein paar Tricks nachzumachen. Aber so wirklich Speedrunner geworden bin ich eigentlich erst so 2014. Da habe ich dann eben wieder so ein bisschen mehr, eben auch ein paar von den größeren Events dann gesehen, die dann eben zunehmend größer geworden sind. Und dann habe ich eben auch mal gedacht, fängst du mal selber an.
Aber um dann mal nachzuhaken, was hatte ich denn genau zu der Entscheidung bewogen, von, weiß ich nicht, einem lockeren Skyrim-Spieler zu jemandem zu werden, der dann meinetwegen Super Mario in einer Stunde durchspielt oder so? Das ist ja schon verbunden mit einem extrem hohen Aufwand und auch mit einem extrem hohen Engagement an Zeit und Schweiß und Blut und Tränen wahrscheinlich. Was ist dann dieser Schubs, der einen zu so einem Hobby bringt?
Ich würde sagen, also es kommt immer aufs Game an, aufs Spiel an sich. Gerade bei solchen Spielen wie Super Mario 64 oder was dann mein erstes richtiges Speedrunning-Game wurde, Donkey Kong Country Returns. Mhm. Das sind Plattformer-Games, und wenn man die Spiele richtig gut findet, dann will man sie eventuell nicht nur einmal durchspielen, sondern eventuell ein zweites Mal. Nach dem zweiten Mal eventuell ein drittes Mal. Und dann denkt man sich schon, irgendwie brauche ich da jetzt noch was, weil das Game wird mir zu leicht. Das wird jeder, der beispielsweise ein Dark Souls oder ein Dark Souls in der Richtung schon mehr als einmal gespielt hat, wird es wahrscheinlich kennen, dass er immer merkt, die Games werden immer leichter. Aha. Das geht nicht. Und irgendwann fängt man an, sich zu fragen, wie kann ich mir das Game wieder schwerer machen? Mhm. Wenn man jetzt Donkey Kong Country Returns nimmt, es hat irgendwie keine Ingame-Punkte, also kannst jetzt nicht irgendwie. Ja, das ist gut, es gibt ein paar Collectibles mit den Puzzleteilen, aber die haben sie dann auch schnell erschöpft. Aber da gibt es eben keine kein Punktesystem. Es gibt keinen Mehrspieler, wo du irgendwie, ne, wie in einem League of Legends oder so, wo du immer besser werden kannst und automatisch dir selber mehr Content generierst, sozusagen, indem du eben deine Herausforderung stärker wird mit dir zusammen. Und ja, dann wird's bei einem Plattformer eigentlich relativ schnell, kommt man drauf, dass das Einzige, wo man sich bessere Ziele stecken kann, die Zeit ist. Wie schnell man es durchspielt. Und ja, das war dann für mich halt so der Auslöser, wo ich gesagt habe, dann geh mal in die Richtung Speedrunning.
Du schaffst dir damit quasi deine eigenen Ranked Matches sozusagen in Spielen, die das ja nicht haben per se, ne?
Ja, genau.
Ha. Ist es dann auch so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz, der da mitschwingt und auch der Vergleich mit anderen? Also wenn du sagen kannst, hey, ich habe Titan Quest, ich sehe hier gerade deine Statistiken auf speedrun.com übrigens, kleiner Hinweis an alle Hörer, kann man sich die Statistiken von Speedrunnern anschauen und ich ziehe absolut den Hut vor euch beiden und allen anderen Speedrunnern da draußen, weil ich hasse Zeitdruck persönlich. Aber dann sagt man wirklich so, hey, ich habe jetzt Titan Quest auf Hades in unter einer Stunde durchgespielt. Das müsst ihr jetzt erstmal schlagen, Freunde. Ja, ist es so ein bisschen diese sportliche, dieser Wettbewerb auch mit anderen?
Würde ich schon sagen. Also das Problem ist halt, es ist kein direkter Wettbewerb, weil auf speedrun.com hat man beispielsweise immer die persönlichen Bestzeiten. Das heißt, es sind einfach Leaderboards. Das heißt, man hat jetzt keinen direkten Vergleich gegen andere Spieler. Bei den Spielen, wo die Community relativ klein ist, ist es auch schwer, jetzt ein tatsächlich direktes Rennen zu machen. Gibt's natürlich auch, aber je nachdem, wie groß die Community ist, kann es schwer werden. Aber dann, ja, man läuft halt im meisten Fall gegen seine eigenen Zeiten oder gegen die Zeiten, die halt gerade draufstehen. Ein bisschen Ehrgeiz schwingt da natürlich mit, aber es ist jetzt kein irgendwie direkter Vergleich, dass man irgendwie sagt, das ist direkter sportlicher Vergleich.
Wie sucht ihr euch denn die Spiele aus, die ihr spielt? Weil bei dir, Heinki, das finde ich super bemerkenswert, ist eins deiner Spiele, die du auch viel auf Twitch spielst und wo ich auch ein bisschen in die Videos reingeschaut habe, ist Deus Ex. Und so Deus Ex ist für mich halt, ich mag das auch sehr gerne, aber ist für mich halt so ein Zeitlassspiel. Weißt du, ich schleich so ruhig durch, ich guck mir jeden einzelnen Dialog an und untersuche jede Ecke so, um irgendwie nichts zu verpassen. Und wie bist du gerade drauf gekommen, dann darin dich an Speedruns zu probieren?
Ja, damals war das so, dass ich 2013 die meisten Spiele, die ich durchspielen wollte, durchgespielt hatte. Und ich wusste einfach nicht so, okay, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit in meinem Studium. Ich habe meine Bachelorarbeit soweit fertig gemacht und ich saß da und dachte mir so, ja gut, Speedrunning habe ich mir immer angeschaut. Und dann haben Josh und Lords of S, das waren zwei andere Speedrunner, mit Deus Ex Human Revolution angefangen. Ich habe es mir halt angeguckt und ich fand das Spiel total geil damals. Habe dann gedacht, oh hey, das ist cool, das will ich auch probieren. Und habe das dann einfach 1:1 kopiert und ja, dadurch bin ich dann in diese Deus Ex-Szene reingekommen. Habe neue Leute kennengelernt und habe dann immer mehr versucht, diese Deus Ex-Spiele dann eins nach dem anderen mehr aufzusammeln und dann die durchzuspielen.
Und du hast vor allem sogar Deus Ex The Fall gespeedrunnt mit 26 Minuten. Also ich meine, das ist ein Spiel, wo ich sage, da kann ich es verstehen, dass man so schnell wie möglich durchkommen will. Das ist einfach ein furchtbares Spiel ist. Aber wie oft hast du denn dann beispielsweise in Deus Ex Mankind Divided durchgespielt, um deinen persönlichen jetzigen Rekord aufzustellen? Zockt man das dann 5-mal durch oder 3-mal oder 10-mal oder so?
Also bei Human Revolution kann ich dir das sogar genau sagen, weil ich da auch die Zahl im Kopf habe. Also ich habe über 5000 Attempts gehabt. Also das sind Versuche, einfach nur meine persönliche Bestzeit zu schlagen. Und das ist auch das Spiel, was ich seit Anfang an speedrunne und was ich auch immer noch speedrunne. Also 2013 habe ich damit angefangen und bis heute mache ich das immer noch. Und natürlich kann man das jetzt schwer sagen, so Attempts, das sind einfach nur Versuche, seine beste Zeit zu schlagen, aber andererseits muss man auch sehen, wenn man dann die Gegenstatistik hat, wie viele Runs man da schon erledigt hat, dann sind das auch schon sehr viele in diesen 6 Jahren. Und jetzt bei Mankind Divided, dadurch, dass es jetzt ein bisschen neuer rauskam und ich da nicht so viel Zeit rein investiert habe, sind es aber auch so um die 100 Runs, die ich schon erledigt habe. Boah. Deus Ex 1, da habe ich auch mehr als 1000, da bin ich mir schon fast sicher, an Runs erledigt. Und wenn ich dann die Zeiten mir angucke, also bei Human Revolution weiß ich, habe ich über 1000 Spielzeiten drinne. Bei Mankind Divided sind das so bei 100 und bei Deus Ex 1 sind es 300.
Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Da schließe ich direkt noch eine Frage an Mr. Tiger. Du hast ja Xenoblade Chronicles auch in 3 Stunden 26 gespielt. Ja. Ich hab da Anfang des Jahres habe ich da 70 Stunden für gebraucht und ich glaube, ich bin für immer fertig mit diesem Spiel, weil es einfach so aufreibend war für mich. Deswegen da die gleiche Frage, wie oft hast du denn Xenoblade Chronicles gespielt, bevor du diesen Speedrun-Rekord aufgestellt hast? Weil 3 Stunden 26, das ist völlig irre.
Das ist gar nicht so irre eigentlich. Es kommt, also es ist die New Game Plus Kategorie. Das bedeutet, man hat schon das Spiel einmal durchgespielt und startet mit Level 99 und einigen Items schon.
Wo man dann halt wahrscheinlich sehr viele Gegner überspringen kann und so, gerade das ganze Farming und so ein Kram.
Genau, das ganze Farming kann man komplett überspringen. Gut, im Vergleich zum New Game Speedrun spart man im Endeffekt nur irgendwie so 1 Stunde 20 Minuten oder so. Der ist auch so bei 5 Stunden, der Rekord. Aber das New Game Plus, das im Endeffekt, man steckt einmal die Zeit rein, das komplette Save-File vorzubereiten, mit dem man startet. Und dann ist es eigentlich nur so schnell wie möglich durchkommen. Also es ist, also gerade gesehen bei The Chronicles muss man sagen, mutiert da bei New Game Plus schon eher zu einem Walking-Simulator, als dass man groß irgendwie einen Speedrun macht. Aber es waren jetzt auch nicht so viele Versuche. Also wenn es irgendwie 10 Versuche war, dann kommt das schon hin.
Wie genau funktioniert das denn mechanisch, so ein Run? Also ist es, dass man das Spiel einfach von Start bis Ende an einem Stück durchspielt? Oder unterteilt man das in verschiedene Etappen, die man dann immer wieder ausprobiert und optimiert und versucht, besser und schneller zu machen?
Also es gibt da auch wieder Unterschiede, je nachdem, wie, welche Kategorien man speedrunnt, welches Spiel man speedrunnt und wie das Game überhaupt aufgebaut ist. Also zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, von Anfang bis Ende, das ist das sogenannte Any Percent. Das heißt, das Spiel von Anfang des Spiels ohne irgendwelchen Erweiterungen bis zum Ende des Spiels durchzuspielen. Und dann gibt es natürlich auch wieder andere Kategorien, sowas wie zum Beispiel 100%, wo es dann heißt, alles, was da, also das, was definiert ist, oder was die Spieler oder die Community als 100% definiert, muss erledigt werden und dann muss man das auch vorzeigen. Zum Beispiel bei den GTA-Spielen gibt es dafür extra ein Tool, was dafür dann aufschreibt, wenn man die 100% geknackt hat, also alle Aufgaben erledigt hat und dann geht auch dieser Counter hoch und zeigt dann, okay, du hast jetzt die 100% erreicht, du hast das Spiel durchgespielt. Bei Crash 3, glaube ich, war das. Oder auch bei den anderen Teilen, da weiß ich es gerade nicht. Da ist es zum Beispiel so, da ist 100% im Endeffekt 200% oder 103%. Also dadurch, dass es dann Fehler in der Codierung gab, wodurch man dann nicht nur 100%, sondern 103% holen konnte. Und dadurch ist das dann von Community zu Community unterschiedlich, wo man definiert, welche Kategorie man jetzt speedrunnt und wie das funktioniert. Und dann gibt es natürlich auch die Individual Level Speedruns, wo es einfach nur darum geht, man nimmt jetzt nur ein Level und nicht das gesamte Spiel und versucht dort die schnellste Zeit zu erledigen. Also das ist sehr unterschiedlich aufgebaut und je nachdem, welche Kategorie man nimmt, sind dann die Regeln auch wiederum anders, auch von Spiel zu Spiel.
Der Einzellevel erinnert mich an eine News, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit auf GameStar.de hatten, über jemanden, ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war, der einen Quake-Level oder einen Doom-Level in irgendwie 7 Sekunden oder so durchgespielt hat. Also so schnell, dass du gar nicht gucken kannst. Ja, das ist tatsächlich sehr spannend. Du hast gerade die Community erwähnt. Das finde ich ist ein mega spannender Aspekt. Wie genau funktioniert denn diese Vernetzung, also wo genau treffen sich denn da die Leute, um festzulegen, was man für 100% tatsächlich braucht? Ist es irgendwie dann ein Reddit-Forum oder ist es irgendwie ein Discord-Channel irgendwo oder wie genau geht das?
Es fängt eigentlich alles auf speedrun.com an, zumindest zur Zeit. Also speedrun.com hat sich da so als zentraler Hub für Speedrunner etabliert. Es gibt ein paar Communities, die noch ihre Leaderboards auf anderen Seiten verwalten. Aber die meisten machen es zumindest schon so, dass sie auf speedrunner.com rüber synchronisieren. Das heißt, man kann da so ziemlich alles sehen. Und da kann man eben auch dann nach den Spielen suchen. Und wenn man feststellt, dass jetzt noch für das Spiel, was man jetzt gerade speedrunnen möchte, noch nichts da ist, dann kann man die Admins der Seite fragen, könntet ihr da mal eine Seite für anlegen? Und dann wirst du selber der erste Moderator von dieser Seite, für dieses Spiel eben. Von der Seite für das Spiel. Dann kannst du die ersten Kategorien anlegen. Normalerweise fängt es dann so an, dass man eben Any Percent zuerst mal macht. Und erst wenn es dann wirklich so weit ist, dass die Community ein bisschen größer ist, dass sich ein paar Runner treffen, dann kriegt der eine oder andere vielleicht mal eine Idee, lass mal 100% machen oder lass mal ein All Levels machen. Und meistens ist dann schon so, dass entweder auf speedrunner.com direkt in dem Forum für das Spiel oder die Leute machen sich kurz einen Discord-Channel auf, also einen Discord-Server für das Spiel. Und dann regelt sich die Community da eigentlich selber. Also es gibt keine wirklich große Speedrun-Community als ein riesen Moloch, sondern eigentlich hat jedes einzelne Spiel hat seine kleine Splitter-Community. Und in diesen kleinen Gruppen fürs Spiel kann man eben jederzeit rein, wenn man will. Die Community ist auch sehr offen, eigentlich lässt sich, also es gibt jetzt irgendwie keine Gruppe, die mir bekannt wäre, um ein Spiel rum, die sagen würde, wir nehmen keine neuen Runner an.
Was sind denn so die beliebtesten Speedrun-Spiele?
Uff, da müsste ich auf die Statistik schauen.
Okay, aber so grob, also so Spiele, die man halt immer wieder sieht bei Speedruns. Also ich habe schon sehr oft halt Mario 64 Sachen gesehen, genau. Aber da gibt's doch sicher auch andere heiße Kandidaten.
Ja, also ich würde da schon fast in der Regel sagen, dass die ganzen Zelda-Spiele und die Mario-Spiele sehr beliebt sind, wenn man sich auch da die Statistiken anguckt. Da gibt es halt die meisten Runner auch. Also auch wenn es nicht gute Runner sind, sage ich mal in Anführungsstrichen, die keine besonderen Zeiten haben, gibt es halt sehr viele Runner, die das einmal probiert haben. Und das merkt man dann halt auch im Vergleich zu anderen Spielen.
Mhm. Ich sehe gerade, Celeste ist auf Platz 2 bei speedrun.com hinter Mario 64. Mich schaudert. Aus Respekt, weil ich habe mit Celeste irgendwie im zweiten Level aufgehört, weil es mich so frustriert hat. Also das ist momentan mit 109 aktiven Spielern tatsächlich das zweitmeist gespeedrunnte Spiel, was zumindest auf speedrun.com steht. Was ich sehr spannend fand, Mr. Tiger, bei dir ist gerade auch dieser Fokus auf Action-Rollenspieler. Also mit Titan Quest und Diablo hast du auch gemacht, Bossruns, sowohl als tatsächlich ein New Game. Sind das wirklich für Speedruns geeignete Spiele, weil du da doch ein riesiges Zufallselement hast? Ich habe von dir ein Titan Quest Video gesehen, wo du irgendwie reinläufst, läuft auch gut, und dann kommst du aber irgendwie zu einem Bossgegner, der halt Magieresistenz hat, und du spielst halt Magier, und dann geht's einfach nicht richtig weiter. Also wie funktioniert das denn da mit gerade mit diesen Zufallselementen? Ist es nicht mega frustrierend dann, wenn da irgendwie der Zufall dir in die Quere kommt?
In dem Moment, wo der Zufall dann halt wirklich zuschlägt, dann kann es schon ein bisschen frustrieren, ja. Aber im Endeffekt ist es so, dass ich persönlich mache zum Beispiel meine Speedruns immer in Livestreams und das immer einmal die Woche. Das heißt, ich weiß, wenn ich jetzt gerade total viel Pech habe, dann weiß ich, ich bin jetzt gerade auf 180 deswegen, nimm mal kurz ein anderes Game zur Hand, mach das Game, und das, wo du jetzt gerade so Pech hattest, mach das nächste Woche weiter. Und dadurch weiß ich auch, es wird noch einen Versuch geben. Das ist ja das Schöne dran, dass man sich selber sagen kann, machst halt noch einen Versuch. Eventuell klappt es jetzt zeitlich gerade nicht, oder weil man jetzt selber gerade auf 180 ist, sollte man es vielleicht besser nicht machen. Aber man weiß eigentlich, der nächste Stream und der nächste Versuch kommt bestimmt.
Aber dieses Anger-Management, ja, da will ich doch mal kurz drüber reden, weil du ja vorhin meintest, es gibt bestimmt sehr viele Dark Souls-Spieler, denen das Spiel dann schnell zu leicht wird. Ich kenne da gar nicht so viele, also die meisten, mit denen ich mich umgebe, die finden das Spiel ganz moderat schwierig. Aber ich habe mal eine News, die habe ich, glaube ich, sogar selbst geschrieben, über einen GTA-Speedrunner, der irgendwie 40 Minuten in der Kampagne drin gesteckt hat, und hat irgendeinen Hacker dafür gesorgt, weil es zu der Zeit so einen Exploit gab, dass der einfach tot umfällt. Und dann ist im Prinzip in seinem Spiel, obwohl er eigentlich im Offline-Modus gespielt hat, war sein Speedrun halt hinüber. Und das ist sowas, also, ich kenne mich, ich würde da wahrscheinlich ein Bücherregal umwerfen vor Frust, also bei sowas. Und und wenn ich überlege, man, würde ich natürlich nicht, ich bin super friedfertig wie ein Elefant. Okay. Ich komme gar nicht so hoch, ja. Aber wie managt man das, wenn man ein Spiel immer und immer und immer wieder spielt, das halt teilweise auch echt lange dauert, wo man meinetwegen eine Stunde schon drin ist, und dann passiert einem dieser doofe Fehler und deswegen muss man das Neustarten, das am ehesten, wie ich das irgendwie assoziieren kann oder woher ich das kenne, ist, wenn ich halt so diese alten Megamans oder so spiele und man kratzt halt am Boss ab und muss dann meinetwegen noch mal ein ganzes Level neu spielen. Das finde ich schon frustrierend. Aber in dem Fall muss man ja dann teilweise ein ganzes Spiel neu starten oder so.
Dafür gehen die Spiele dann auch relativ schnell normalerweise. Also, das ist halt, ist im Speedrunning-Bereich durchaus, ja, also ich persönlich kenne es halt einfach so, dass man sagt, der nächste Run kommt bestimmt, und ja, es gibt Momente, wo es dich wirklich zerrupfen kann. Du hast vorhin GTA erwähnt, da ist mir spontan ein GTA San Andreas Run eingefallen, wo, dazu muss man wissen, in GTA San Andreas ist es von der Speedrun-Community her natürlich verboten, Cheats zu verwenden, die Ingame-Cheats. Wenn du dich noch dran, also wenn du zufällig weißt, wie die Ingame-Cheats in GTA San Andreas aufgebaut sind, das sind random irgendwelche Tasten. Es sind irgendwelche Buchstaben. Und wenn du diese hintereinander drückst, dann hast du ein Problem. Das heißt, wenn jemand aus Versehen nach GTA San Andreas kann wirklich lange dauern, wenn einer aus Versehen nach 5 Stunden, wo er gerade im Run steckt, 5,5 dauert der Run, wenn er nach 5 Stunden aus Versehen Cheat eingibt, dann ist der Run invalide.
Ey, ey, ey.
Und das tut weh. Das tut richtig weh. Aber ja, ich glaube, da ist eigentlich, ich weiß nicht, Heinke, ob du mir da zustimmen kannst, aber ich glaube, da ist jeder Speedrunner, glaube ich, schon wirklich auf dem Trichter, dass er sagt, naja, gut, probier es halt nächste Woche nochmal oder probier es übermorgen nochmal.
Einmal nur kurz wegen dieser San Andreas-Geschichte. Als jemand, der auch San Andreas runnt oder mal gerunnt hat, ist der momentane Rekord bei 4 Stunden 30 ungefähr. Also das ist so die Durchschnittszeit. Bei 4 Stunden okay. Noch was liegt das nur so nebenbei. Aber ansonsten, ja, das, was du angesprochen hast, ist der sogenannte Wetter-Cheat. Und da ist das halt problematisch, weil der liegt direkt auf den WASD-Tasten. Das heißt, während man den Charakter steuert, kann man diesen Cheat aktivieren. Und das ist halt in dem Fall passiert, wo sich der Runner nach 3 Stunden guter Zeit diesen Cheat aktiviert und einfach seinen Run invalid gemacht hat. Der hat es dann zwar weiter durchgezogen, aber wusste, okay, er hat eine neue Bestzeit, aber die gilt halt nicht mehr. Auch wenn es nur sowas Banales wie das Wetter ist. In dem Fall ist das halt verboten. Aber ansonsten nochmal zur Thematik zurück, wegen diesem Anger-Management. Ich glaube, das ist wirklich von Person zu Person zum einen unterschiedlich, aber für die meisten ist das wirklich so, dass man sich dann drüber aufregt, sagt so ein Mist, und dann nach 5 Minuten, einen Tag, 2 Tagen sich wieder dran setzt und dann weitermacht. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich dann in dem Moment drüber aufrege oder manchmal auch total neue oder lustige Sachen passieren, ich mich dann aber dann nach 10 Sekunden wieder dran setze und nochmal einen neuen Run anfange, weil ich auch einfach dieses Mindset habe wie Mr. Tiger, wo ich sage, okay, gut, der Run ist jetzt tot, aber der nächste wird besser.
Mhm, ja. Eiserner Wille.
Ja, also manchmal ist es tatsächlich auch so, ich hatte ein, zwei Mal bis jetzt das Gefühl, dass ich mir gesagt habe, ich komme jetzt nicht weiter. Also das waren wirklich dann mehrere Tage, also mehrere Tage von Speedrun-Versuchen hintereinander, wo ich gemerkt habe, es läuft einfach gerade überhaupt nichts. Und dann bin ich tatsächlich mal in so eine Phase reingekommen, wo ich mir gesagt habe, nee, jetzt muss ich mit dem Kopf durch die Wand. Und dann habe ich es einfach wirklich probiert. Also, ne, wie gesagt, ich streame alles live. Für meine Zuschauer war das wahrscheinlich nicht wirklich geil, weil ich komplett aufgehört habe zu reden im Stream und alles mögliche. Ich habe mich nur noch aufs Game konzentriert. Weil ich mir gesagt habe, ich muss jetzt einmal mit dem Kopf durch die Wand, muss einen halbwegs ordentlichen Run hinkriegen. Und dann weiß ich auch, es kann wieder laufen. Mhm. Ja, 1,5 Stunden später war die PB da. Persönliche Bestzeit.
Schön.
Ja, das ist aber auch tatsächlich, was glaubt ihr denn, was Leuten Spaß dran macht, euch dabei zuzuschauen? Weil das ist tatsächlich ein Unterschied, den ich bei euch beiden gesehen habe zu, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Streamern, weil die reden sehr viel. Die reden sehr viel mit ihrer Community, die reden sehr viel über das, was sie gerade tun. Manchmal reden sie zu viel vielleicht und ignorieren schon fast das Spiel und was da eigentlich passiert und machen irgendwelchen Mist, dass der Chat dann wieder schreien muss, oh Gott, was tut ihr? Ja, beachtet mal das Spiel mehr. Aber wenn ihr speedrunnt, seid ihr mega konzentriert und redet auch nicht wirklich viel dabei. Es sei denn, es gibt halt irgendwas, über das man sich gerade ärgern muss, weil es nicht gut gelaufen ist oder so. Was glaubt ihr denn, was Leute dann cool daran finden, euch dabei zuzuschauen?
Gute Frage.
ja, Mr. Tiger, willst du erst oder soll ich?
Mach du, dann kann ich mir noch was überlegen.
Alles klar. Also das ist auch wiederum von Streamer zu Streamer unterschiedlich, weil zum Beispiel ich mache ja auch die Streams live und ich finde es zum Beispiel einfacher, mit der Community oder mit dem Chat zu interagieren, wenn ich einen Speedrun mache anstelle von einem normalen Live-Let's Play. Liegt einfach daran, dass ich einfach so in meine Routine reingefahren bin, dass ich einfach weiß, wo ich mich konzentrieren muss oder wo ich gerade eine Pause habe, dass ich einfach mit dem Chat interagieren kann und mit denen über irgendwas Gott und die Welt quatschen kann. Also bei mir ist das zum Beispiel so, dass ich mehr auf den Chat zum Teil eingehe, als nur auf das Spiel. Aber das liegt auch einfach daran, dass ich so eingefahren bin, dass ich weiß, okay, hier habe ich jetzt 3 Sekunden, ich kann in diesen 3 Sekunden schnell auf den Chat gucken, eine Nachricht durchlesen und auch darauf reagieren und danach mache ich meinen Speedrun weiter. Aber das ist dann auch
easy.
Easy. Aber das ist dann auch wieder von Person zu Person unterschiedlich, weil ich kenne auch einen guten Kumpel von mir, der jetzt auch bei GDQ war und den StarCraft Speedrun gemacht hat. Und er ist sehr konzentriert. Er macht seinen Speedrun fast ohne, dass er irgendwas sagt. Und er reagiert dann nur, wenn sein Speedrun halt wirklich tot ist oder wenn er dann halt gerade noch eine Sekunde Zeit hat und darauf reagieren kann. Aber das ist dann wirklich von Person zu Person unterschiedlich und je nachdem, wo man halt seinen momentanen Fokus setzt.
Ja, also bei mir ist es im Prinzip genau das Gleiche, wie jetzt gerade Heinke gesagt hat. Ich meine, wenn ich jetzt ein Donkey Country Returns beispielsweise mache, dann weiß ich, ich habe da meine Ladezone, dann kann ich in den Ladezonen rüberschauen auf den Chat, kann mit dem Chat mich unterhalten. Gut, wenn ich mich zu viel mit dem Chat unterhalte, dann bin ich noch am Labern, wenn ich schon im nächsten Level bin und sterbe dann im nächsten Level. Das ist auch ein bisschen doof, aber rein prinzipiell ist es eine ganz gute Abwechslung, weil ich genau weiß, dann kann ich auch mit den Leuten unterhalten und es kommen auch wirklich ganz normale Themen dabei rum. Also ja, dann redet man mal halt drüber, na, wie schaut's aus, bist du auf nächstes Event, freust dich schon drauf? Und gut, bei mir sind auch die Themen abseits von dem Game selber relativ speedrun-lastig, weil ich eben relativ viel in der Speedrun-Community aktiv bin. Aber ja, rein prinzipiell findet man da immer was mit dem, man findet immer Zeit, wo man labern kann. Und wenn es nur die 3 Sekunden sind oder wenn es nur, wenn man weiß, ich bin da jetzt für 2 Sekunden im Leerlauf, dann kann ich kurz rüberschauen, einen Blick drauf werfen, kann das lesen oder zumindest denken, dass ich das richtig gelesen habe gerade und dann wieder auf den Screen schauen und dann eben sich die Antwort beim Spiel noch überlegen und auch beim Spiel noch durchaus antworten. Also es ist nicht so, dass man jetzt beim Speedrunning so viel Fokus für das Game braucht, dass man stumm wird. Also man kann durchaus noch denken nebenbei und auch reden.
Was für mich so ein bisschen als Zuschauer, als ich mir jetzt auch eure Videos ein bisschen und ein paar andere noch angeschaut habe zum Thema Speedrunning, was für mich so die Faszination war, ist eine, die man aus vielen anderen Bereichen noch kennt. Das ist nämlich jemandem dabei zuzuschauen, der wirklich, wirklich Ahnung von dem hat, was er da macht. Also ich sehe halt, wenn du dich durch einen Skilltree klickst in Titan Quest, dauert das halt 2 Sekunden oder so, weil du genau weißt, okay, ich brauche das für die Gegner und jetzt geht's los. Ja, und ich muss dahin und dahin. Also, und genauso bei dir, Heinke, wenn du halt durch einen Level navigierst von Deus Ex über irgendwie Autos springst und sonst was, nur damit es halt der kürzeste Weg ist und ich denke mir, Alter, der hat echt Ahnung und der macht das richtig gut. Und ich finde, das kennt man halt aus vielen Bereichen. Unter anderem deshalb schauen ja Leute auch Sport sich an, weil sie einfach jemanden sehen wollen, der etwas halt richtig gut beherrscht. Und auch sehen wollen, wie halt, ja, also so richtig, dass man halt so richtig Expertise sehen will. Und ich finde, Speedruns verkörpern das für Spiele mit am besten. Vielleicht mit E-Sport zusammen noch. Also wenn so ein richtig guter Counter-Strike-Spieler oder sowas, wenn ich dem zuschaue, ist es so ein bisschen ein ähnlicher Effekt. Aber das ist so für mich vielleicht so ein bisschen die Faszination. Ich weiß nicht, Dimi, geht's dir da so ähnlich? Oder
ich würde das sofort unterschreiben und ich wollte tatsächlich auch quasi das Gleiche sagen. Ich finde, durch die Expertise kommt dann einfach so ein ganz natürlicher Schauwert. Und ich, lustigerweise, kann das viel, viel eher nachvollziehen, mir einen Speedrun anzuschauen als Let's Plays, so ganz persönlich. Weil ich bei vielen Let's Plays denke, okay, da schaust du jetzt jemandem zu, wie er, weiß ich nicht, in Witcher 3 spielt, was ich doch genauso gut und auch genauso schnell und auch genauso konsequent selbst spielen könnte. Und dann bin ich eher so ein bisschen frustriert, weil er die Quest liegen lässt, die ich halt mitgenommen hätte. Aber bei Speedruns, da denke ich mir, das ist einfach was, das ist viel krasser, als ich das kann. Wenn jemand irgendwie Mega Man spielt oder jetzt auch Metroid oder ein Zelda oder so, Spiele, die ich auch schon mal gespielt habe, zu sehen, was man da halt rausholen kann, das finde ich halt einen absoluten Schauwert. Und das ist ja auch eine andere Art, ein Spiel zu verfolgen, als jetzt man selbst das spielt. Wenn ich ein Spiel spiele wie ein Xenoblade, dann will ich die Story mitnehmen oder ein Deus Ex, ich will die Story mitnehmen, ich will diese Entscheidungen treffen, ich will meinen eigenen Spielweg finden durch diese Welt, gucken, ob ich schleiche oder ballere. Das sind ja ganz andere Modi, die da irgendwie beim Spielen selbst Spaß machen, aber bei so einem Speedrun, da geht's wirklich, das ist halt, du schaust einem Rekordversuch zu, der halt live, der sogar live stattfindet, ja. Das heißt, du weißt gar nicht, ob es funktioniert. Dadurch entsteht ja nochmal Spannung. Das ist ja auch das, was viele Leute bei den E-Sport-Turnieren so spannend finden, weil du ja nicht weißt, wer gewinnt am Ende, ganz simpel formuliert.
Ja. Und ich kann eins kurz dazwischen schieben. Das ist, ich habe nämlich inzwischen, weil wir ja hier auch einen Bildungsauftrag haben beim GameStar-Podcast, ich habe jetzt rausgefunden, welchen Speedrun ich vorhin meinte. Es ging um den ersten Level von Doom, den der Speedrunner vor Schockblast in 8,97 Sekunden absolviert hat und damit einen 22 Jahre alten Speedrun geschlagen hat. Das an sich ist schon sehr faszinierend. Man muss nicht lange zuschauen, weil es dauert nur 8,97 Sekunden. Also das hat jetzt weniger so den Schauwert vielleicht, aber die Expertise ist halt gigantisch und vor allem, weil man da Tricks und Kniffe sieht, die auf, also die einfach so teilweise skurril sind oder so krass, dass man niemals drauf gekommen wäre, wie zum Beispiel gerade in dem Video jetzt, schießt er direkt am Anfang in die Luft. Also einfach nur mit der Waffe halt, gibt er einen Schuss ab, nicht um irgendwie ein Monster zu killen oder nicht um irgendwie, also es bringt eigentlich gar nichts. Er tötet auch kein einziges Monster, glaube ich, in diesem Run, weil es ein pazifistischer Run ist. Also man rennt halt einfach durch den Level. Was die Wirkung von diesem Schuss ist, ist, dass sie den RNG, also den Zufallsgenerator, der irgendwie in den Level eingebaut ist, positiv beeinflussen soll. Nur die Pistole abzufeuern am Anfang. Und da sitze ich tatsächlich erstmal davor und denke mir, Alter, wie viele Jahrzehnte braucht eine Community, um das herauszufinden? Und jetzt auch die Frage an euch tatsächlich konkret, wie kriegt man denn solche Tricks und Kniffe mit? Also ist es tatsächlich so, dass man sich in der Community austauscht über sowas und dann sagt, hey Freunde, ich habe hier rausgefunden, wenn man da genau an der Stelle 1 Zentimeter weiter links steht, dann kommt man noch eine Sekunde schneller irgendwie dann da ans andere Ende von dem Level. Also ist es wirklich so, dass man sich da auch mit anderen Speedrunnern austauscht? Oder ist es eher so ein, ich behalte mein Wissen für mich, aber vielleicht sieht es ja dann jemand mal in einem Stream, den ich mache und kopiert es dann?
Also die meisten Speedrunner, die ich kenne, und ich kenne schon ein paar Speedrunner, das sage ich jetzt mal so, die sind da eigentlich super drauf und sie tauschen sich auch eigentlich immer aus. Wenn irgendjemand was findet, dann wird's normalerweise geteilt. Weil die Sache ist, selbst wenn es jemand für sich behält und zurückbehält und damit von einem eventuell in Anführungsstrichen besseren Speedrunner, also der jetzt weiter oben auf dem Leaderboard ist, sich den Weltrekord holt, wenn er dem den Weltrekord wegnimmt mit einer Strategie, die er eben selber rausgefunden hat, dann sieht derjenige, der weiter oben auf dem Leaderboard war vorher, diese Strategie. Aber der ist auch gut genug in dem Game, dass er ziemlich genau weiß, was derjenige gemacht hat. Das heißt, dann dauert's, wie lange eben so ein Attempt, so ein Versuch braucht, eventuell 2, 3 Versuche, bis der Weltrekord wieder weg ist. Mhm. Also spätestens, wenn man irgendwie eine persönliche Bestzeit mit einer neuen Strategie aufstellt, dann ist es ja so, dass man im Normalfall ein Video dafür braucht. Und dann sieht eh jeder, was derjenige gemacht hat. Mhm. Und dementsprechend, das wissen natürlich auch alle Speedrunner, und dementsprechend sind sie eigentlich relativ offen und teilen die Sachen auch immer miteinander. Mhm.
Sind denn so etablierte Spiele wie jetzt in Super Mario 64, wo ich gerade sehe, ist gerade das meistgespielte Spiel, 164 aktive, ist denn da der Weltrekord, also bewegt sich da sehr viel an der Spitze? Also werden da regelmäßig Rekorde überboten und man findet noch mal neue Strategien? Oder ist das eben so, dass dadurch, dass so viele Leute das spielen, diese Rekorde so festgefahren sind, weil quasi alle Strategien so optimiert bis ins kleinste Detail durchgeführt und entdeckt wurden, dass man da eigentlich kaum noch was machen kann als normaler Mensch?
Es kommt aufs Spiel an. Also Super Mario 64 ist da ein ganz gutes Beispiel, der ist tatsächlich ziemlich optimiert, der Run. Mhm. Man kann da immer ganz gut schauen. Die meisten Runner haben bei sich nicht nur den Wert eingeblendet, wie gut ihre persönliche Bestzeit ist, sondern beispielsweise auch so einen Wert wie die Best Possible Time. Und zwar, viele Speedrunner machen es so, dass sie sich ihren Run in Segmente unterteilen. Das heißt, ich habe beispielsweise bei einer Super Mario 64 jetzt das Segment von den Sternen, die ich im ersten Level sammle, dann von den Sternen, die ich im zweiten Level sammle. Und da ich eh immer die gleiche Route nehme, kann ich diese Segmente hintereinander einfach so festsetzen. Mhm. Und dann wird nicht nur der komplette Speedrun an sich gestoppt, sondern jedes Segment kann einzeln gestoppt werden. Und dann kann auch für die einzelnen Segmente die Zeit errechnet werden.
Aha.
Und auf die Art und Weise kann man eben als Speedrun nochmal sehen, jetzt war ich in diesem Run, wäre ich in dem Segment schlechter als vorher, weil ich da einen Fehler gemacht habe. Oder das Programm, was die meisten eben verwenden, dafür dieser Timer, dieser nennt sich LiveSplit, der kann dann eben auch die Bestzeit auf jedem Segment errechnen. Und dann gibt es eben diesen Wert, diese Best Possible Time oder die Sum of Best Segments, die haben, glaube ich, mehr drinnen, was eben heißt, wenn ich alle Segmente so spielen würde, wie das beste Segment ist, in dem Programm gespeichert ist. Und dann kann man beispielsweise aus dem Unterschied zwischen der persönlichen Bestzeit, die man erreicht hat, und der Sum of Best Segments, kann man sehen, wie optimiert ist der Run, wie viel kann ich noch maximal rausholen.
Aha.
Mhm. Und gerade bei Super Mario 64, wenn man da mal 120 Sterne Weltrekord anschaut, das ist nicht mehr schön, was da drin steht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er die Summer of Best Segments drin hat. Ja, also es sind so circa 1,5 Minuten, was bei einer Stunde, also nicht mal 1,5 Minuten, nicht mehr. Nicht mal mehr, so circa 1 Minute. Mhm. Aber bei 1 Stunde 40 Minuten, der Unterschied von 1 Minute zwischen dem, was bestmöglich ist für den Weltrekordhalter und das, was er tatsächlich geschafft hat, das ist schon eine Hausnummer.
Wow.
Krass.
Ja, Respekt. Es gibt ja nun normale Speedruns, also, oder was heißt normal, ne? Also im Sinne von, du spielst einfach das Spiel so, wie es jeder andere Mensch spielen würde, ne? Sitzt halt an Maus, Tastatur und Gamepad oder was auch immer du zur Verfügung hast und spielst halt das Spiel. Und es gibt aber auch sogenannte Tool-Assisted Speedruns, habe ich mir sagen lassen, als relativer Neuling der Speedrun-Szene, wo man bestimmte Sachen tweakt oder ändert am Spiel. Macht ihr sowas auch oder ist es eher was Verpöntes so in der Szene?
Bei den Tool-Assisted Speedruns ist es ja nicht so, dass man das Spiel selber modifiziert, sondern dass man einfach in der Lage ist, das Spiel Frame für Frame durchzuspielen und somit dann jeden Trick, den eigentlich ein menschlicher Spieler machen würde, beziehungsweise ein menschlicher Spieler nicht schafft, zu 100% auszuführen. Das heißt, normalerweise, wenn ein Trick irgendwie eine Erfolgschance von 5% hat und das würde keiner in seinem Speedrun machen, weil das einfach zu riskant ist und man würde nur 3 oder 4 Sekunden sparen, würde das keiner machen, weil man dann einfach dieses Risiko hat, dass man nochmal von vorne anfangen muss. Bei dem Tool-Assisted Speedrun ist es dann aber wiederum egal. Man kann das nämlich zu 100% ausführen und hat damit dann die schnellstmöglichste Zeit erworben. Und darum geht es dann eher bei dem Tool-Assisted Speedruns, wo man dann versucht, mit per Maschine oder per Codebasis ein Stück nach dem anderen perfekt zu 100% auszuführen mit dem Wissen, was man hat. Das heißt, man sieht zum Teil auch viele Neuerungen oder neue Sachen, die man davor nicht kannte. Eins der bekanntesten, oder wo das dann eher auch in diese Segmented-Richtung geht, sind dann die Geschichten mit Half-Life Done Quick oder Half-Life 2 Done Quick, wo die dann ein Video rausgebaut haben mit der Community zusammen, wo ein Runner, je nachdem, wo die beste Zeit rausholen konnten, zusammengeschnitten haben, um zu zeigen, hey, wenn man die optimalsten Strategien, die auf menschlicher Basis hinhauen, zusammenschneidet, kann man das Spiel in 18 oder 15 Minuten durchspielen und dann wird das einfach zusammengeschnitten. Beim Tool-Assisted Speedrun ist es dann halt wiederum anders, weil da macht man das über die Maschine und kann das dann halt auch alleine in einem Durchgang, sage ich mal, durchexekutieren.
Mhm, okay, verstehe.
Genau. Und im Normalfall ist es so, dass eben Tool-Assisted Speedruns, also ich persönlich mache keine Tool-Assisted Speedruns, aber es ist durchaus keine Sache, wo man jetzt sagt, in der Speedrun-Community ist es verpönt oder so, weil wir wissen alle, was ein Tool-Assisted Speedrun ist und jeder, der ein bisschen Erfahrung mit einem Spiel hat, kann jetzt sehen, ob ein Tool-Assisted Speedrun, ob das, was da gezeigt wird, menschlich möglich ist. Das heißt, man kann Tool-Assisted Speedruns, gerade wenn man sich auskennt in der Szene, ganz gut erkennen. Das heißt, auf einem Leaderboard werden die wahrscheinlich ja weniger zu finden sein. Keiner, der Tool-Assisted Speedruns macht, also wirklich passioniert Tool-Assisted Speedruns anfertigt, wird die auf einem normalen Leaderboard als Weltrekord einreichen. Da haben sie sogar eine eigene Seite für, tasvideos.org. Auf dieser Seite werden dann eben Tool-Assisted Speedruns gezeigt. Und da schlägt wieder das Schöne mit der Community zusammen, weil die Tool-Assisted-Community und die Speedrunning-Community, die können ganz gut miteinander. Weil, ja, je nachdem, was für ein Spiel man gerade hat, mir fallen spontan 10 Beispiele ein, wo aus dem Tool-Assisted-Speedrun eine Strategie übernommen wurde, weil die Leute, die das Spiel RTA-Speedrun, also Real-Time-Attack-Speedrun, das ist dann sozusagen der normale Speedrun, weil die Leute, die RTA speedrunnen, eben gesagt haben, ja, so langsam sind wir auf einem Level, wo wir ein paar schwierigere Tricks angehen können. Also schaut man mal im Tool-Assisted Speedrun, was ist denn eventuell gerade noch so menschlich möglich? Und bedient sich da wieder an ein paar neuen Tricks. Umgekehrt hat aber auch die TAS-Community schon teilweise Tricks von Speedrunnern abgeschaut und gesehen, das ist gar nicht so doof, was der macht. Das geht doch ein bisschen schneller damit. Und ja, das ist so ein schönes Wechselwirken von den beiden Communities. Und es ist immer wieder schön zu sehen, was dabei rumkommen kann, wenn Tool-Assisted Speedrunner und RTA-Speedrunner zusammenarbeiten.
Mhm. Aber unabhängig von solchen Programmen, wie sieht's denn sonst aus mit Konfigurationen oder auch Peripherien? Weil ich zum Beispiel weiß, im E-Sport, wenn du irgendwie Call of Duty Competitive spielst auf der PS4 oder so, haben eigentlich die meisten Leute irgendwelche modifizierten Controller mit zumindest längeren Analogsticks, damit du halt feiner zielen kannst und feiner die Shooter-Bewegungen machen kannst. Du hast irgendwie zusätzliche Bumper hinten drin, was ja auch dieser Elite-Controller von Microsoft möglich macht, dass du halt schneller zwischen Springen und Schießen wechseln kannst oder Springen und Zielen. Also solche Spielereien. Wie ist denn das, wenn man Speedrunner ist? Gibt es da irgendwelche Peripherien, mit denen man das Ganze noch besser machen kann? Gerade wenn ich dann so an Tastatur und Mausbelegung und so weiter denke.
Also die meisten Spiele haben die Regelung, dass man eben das Spiel mit den Inputs, also nur mit den Inputs durchspielen sollte, die das Spiel selber hergibt. Ob man das jetzt allerdings mit beispielsweise jetzt Super Mario 64, ob man das auf der N64 mit dem originalen N64-Controller macht oder mit dem, was sehr beliebt ist bei N64, also bei Super Mario 64 gerade, ist das Hori Minipad. Das ist ein etwas kleinerer Controller, der besser in der Hand liegt und eher so aufgebaut ist wie ein GameCube-Controller. Ist aber ein offizieller Controller für die N64. Mhm. Und der ist sehr beliebt, gerade weil der Analogstick von der N64 auch sehr gerne ausgeleiert ist. Mhm. Und dementsprechend ist das Hori Minipad bei Super Mario 64 Speedrunnern sehr beliebt. Genauso, wenn auf der Wii Virtual Console jetzt ein Zelda Ocarina of Time gespielt wird, dann meistens nicht mit dem Wii Classic Controller, sondern mit einem GameCube Controller, weil das auf der Wii ja noch möglich ist. Also es gibt jetzt keine Restriktionen, was man nehmen muss. Solange das Spiel sich mit dieser Hardware spielen lässt, ganz normal, ist es durchaus in Ordnung, das so zu spielen. Genauso bei PC kann man sich die Tastaturbelegung eigentlich frei wählen, wie man möchte.
Mhm. Genauso bei der Geschichte mit dem PC, da kann, zum Beispiel in der Deus Ex Community haben wir das zum Beispiel so geregelt, dass wir dann sagen, okay, wir erlauben einen FPS-Limiter. Das heißt, wir können uns frei einstellen, ob wir die FPS zum Beispiel auf 10, auf 30, auf 80, auf 200, wie auch immer, einstellen wollen, je nachdem, was wir gerade benötigen. Denn es gibt ein paar Tricks, die uns erlauben, die Glitches einfacher zu machen, wenn wir auf einer gewissen Framerate sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf 300 sind, dann ist es schon fast unmöglich, diesen Glitch auszuführen. Deshalb haben wir uns da gegenseitig erlaubt, dass wir gesagt haben, okay, wenn du jetzt auf 80 FPS spielst, dann kannst du das machen. Sonst haben wir das Problem bei PCs vor allem, je nachdem, welche Hardware man hat, kann man dann gewisse Tricks ausführen und gewisse Tricks nicht. Und dann ist es dann wieder so ein blödes Ding, wo man dann sagt, okay, wenn man einen besseren Computer hat, kann man auf einmal den Speedrun besser ablegen und das will man eigentlich nicht, deshalb versucht man das auch zu vermeiden. Genauso dann beim ersten Deus Ex, da haben wir das uns erlaubt, dass wir sagen, okay, wir geben uns noch 3 weitere Save-Slots in der normalen Konfiguration, die uns erlauben, gewisse sogenannte glitchy Saves zu machen, die innerhalb des Spiels noch eine weitere Bedeutung haben. Das heißt, wir haben dann 3 weitere Save-Slots, die wir nutzen können während des Runs, anstatt nur den Quick-Saves.
Ah, ihr Trickser. Ah, das ist ja spannend. Darauf muss man erstmal kommen.
Ja.
Solche Cheater einfach.
Ja. Wow. Hast du gerade behauptet, dass Speedruns Cheats sind?
Oh, wow, wow. Jetzt setzen wir noch ein anderes Thema auf. Das wird nix.
Um kurz nochmal bei der Konfiguration zu bleiben, ist es denn wichtig für euch, vielleicht auch für euch persönlich, dass ein Spiel eine konfigurierbare Steuerung hat? Weil wenn du sagst, okay, Button 1 oder sagen wir mal bei der Tastatur irgendwie, ja, das eine ist auf A und die andere Taste, die ich erreichen muss, ist Z, genau in der Mitte der Tastatur, wie soll denn das so schnell gehen? Ja, da muss ja erstmal mein Finger den ganzen Weg darüber gehen zum Beispiel. Also ist es wichtig, dass man sich das frei einstellen kann für einen gescheiten Speedrun?
Ja, also auf der Tastatur würde ich sagen schon. Ja, es gibt ja beispielsweise, das ist sehr witzig, es gibt einige Plattformen am PC, wo Springen oder eine andere Funktionalität ganz gerne aufs Mausrad gelegt wird. Mhm. Warum? Weil man dann um einiges schneller spammen kann. Mhm. Und jedes einzelne Frame springen kann, gerade wenn man so ein freidrehendes Mausrad hat.
Mhm. Ah.
Wird ganz gerne auch gemacht. Es gibt ein paar Communities, wo, wenn du wirklich eine sehr gute Zeit haben willst, wo du sowas brauchst, dann dafür sogar. Ja, so auf der Tastatur am PC ist es immer ganz gut, wenn man sich selber es einstellen kann. Gerade wenn man ein Gamepad hat, das sind ja doch relativ überschaubare Anzahl an Tasten. Da finde ich persönlich jetzt, dass man es jetzt nicht unbedingt braucht. Da kann man sich eigentlich so an ziemlich alles gewöhnen. ich meine nicht Donkey Kong Country Returns, das muss man mit Schüttelsteuerung auf der Wiimote spielen. Also da bin ich, glaube, weiß ich nicht, ob ich der Richtige bin, um da jetzt groß die zu sagen, dass man Ansprüche haben sollte als Speedrunner.
Ja, ansonsten, um da noch mal hinzuzufügen, bei uns in der Deus Ex Community haben wir das zum Beispiel auch. Da ist es bei uns nicht das Springen, das wir aufs Mausrad legen, sondern das Aufheben von Objekten. Denn es gibt einen Trick, der heißt Duping, womit man dann Items duplizieren kann. Denn das Spiel braucht 3 Frames, bis es dann ein Item wirklich aus der Welt schafft, wenn man es aufgehoben hat. Und wenn man während dieser 3 Frames das Item mehrmals halt aufhebt, hat man es halt auch mehrmals im Inventar, bevor es verschwindet. Und da nutzen wir das zum Beispiel aus. Aber ich würde grundsätzlich nicht sagen, dass man, dass wir sagen, okay, wir speedrunnen jetzt Spiel X, nur weil man da die Steuerung einstellen kann, sondern einfach nur, weil wir sagen, okay, das Spiel sieht interessant aus, das hat coole Glitches, das will man ausprobieren.
Mhm. Du musst, also, aber ganz kurz, um bei dem Beispiel zu bleiben, du musst innerhalb von 3 Frames auf dieses Item nochmal klicken, um es nochmal aufzunehmen.
Genau, das macht man.
Dann, aber wie kann man denn so schnell klicken?
Genau deshalb nutzt man halt das Mausrad, weil man kann das einfach drehen, während man auf das Objekt guckt, und bevor es dann verschwindet, hat man das dann halt mehrmals in seinem Inventar, und das nutzen wir halt aus. Dann laufen wir halt, das sieht man dann sehr oft während des Speedruns, einfach rum, werfen ein Medikit in die Luft und heben das mehrmals dann während es in der Luft ist auf, um damit wir 15 Stück davon haben. Und das machen wir halt die ganze Zeit.
Das ist ja der Hammer. So schnell kann ich nicht mal denken. Ja, also, geschweige denn, ist es dann so ein Move, den man auch einstudiert? Also übst du das dann halt auch mehrmals so irgendwie, okay, Medikit hoch, zack, und damit es halt immer besser flutscht?
Also man macht das eigentlich während des Runs, und es braucht, also man hat halt den Vorteil, wenn man zweimal das Objekt hat, braucht man das nicht wirklich practicen. Man kann das einfach während des Runs versuchen, und wenn es klappt, dann klappt's, und wenn nicht, kann man auch einfach stehen bleiben. Aber für andere Tricks muss man sowas schon eher üben, ja, aber in dem Fall ist das ein einfacher Trick, da braucht man nicht viel machen. Das ist einfach nur ein stumpfes, wirf das Item weg, nutzt das Mausrad, Ende.
Okay. Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen über die vernetzte Speedrunning-Community gesprochen, was es ja auch gibt. Wir haben sie auch schon ein paar Mal erwähnt, sind ja große Speedrunning-Events, und eines davon war auch für uns ein bisschen Teil des Anlasses, diesen Podcast jetzt zu machen, nämlich Summer Games Done Quick, ein Livestream für wohltätige Zwecke, wo Spenden gesammelt werden, indem man sich Speedruns anschauen kann. Es gibt noch Awesome Games Done Quick, das wechselt sich immer halbjährlich ab. Das ist halt die Wintervariante oder die Spätjahresvariante. Und es gibt auch den ESA-Marathon, der Marathon der European Speedrunner Assembly, der am 19. Juli stattfindet, auch live übertragen wird. Und jetzt lustig, im Vorgespräch hatten wir den auch kurz erwähnt, dass wir darüber auch noch reden können. Und ihr habt dann gemeint, oder Heinki, du vor allem, Mensch, dass denn überhaupt einer kennt, da wird sonst immer ignoriert. Wie kommt denn sowas?
Ja, das kommt halt nicht von ungefähr. Es ist halt so, dass innerhalb der Speedrunning-Community sind wir, also Games Done Quick gibt's seit 2011. Und die waren so ziemlich, glaube ich, die ersten, die ein Event gemacht haben und sind auch deswegen relativ bekannt geworden. Auch weil sie einen ziemlich starken Fokus auf den Charity-Aspekt legen. Da können wir, denke ich, gleich nochmal dazu kommen. Mhm. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie eben die ersten waren und auch mit sehr schnell bekannt geworden sind, ist es außerhalb der Speedrunning-Community gar nicht so bekannt geworden, dass es auch andere Events gibt an der Stelle. Die European Speedrunner Assembly existiert seit 2013 oder 14?
13, 2013 ja, war das erste Event, genau.
Genau. Seit 2013 existiert die European Speedrunner Assembly, und bis heute höre ich bei den Games Done Quick Restreams immer wieder, ja, wenn es doch so ein Event auch mal in Europa geben würde.
Okay.
Ja, die findet in Schweden statt, die ESA. Also die anderen Events, mittlerweile kann man fast sagen, es findet fast jedes Wochenende weltweit irgendein Speedrunning-Event statt. Da ist es halt, an der Stelle ist es halt sehr auffällig, dass es immer nur die Games Done Quick Events sind, die außerhalb der Speedrunning Community überhaupt wahrgenommen werden. Und dementsprechend waren wir dann doch sehr erstaunt, als dann die ESA gefallen ist.
Seid ihr denn bei dem ESA Sommermarathon selbst am Start dieses Jahr?
Also ich selber werde da auch da sein, ja, und ich habe auch 2 Games drin. Das sind einmal Cluster Truck und Mankind Divided. Und ansonsten ist das jetzt auch seit 2014, dass ich jedes Mal dabei war, bis auf einmal, und das war 2017.
Mhm. Wie muss man sich denn so ein bisschen, vielleicht für die, die es jetzt noch nicht angeschaut haben, sich so ein Livestream, wie funktioniert das denn? Ist es einfach immer ein Speedrunner nach dem anderen spielt sein Spiel oder gibt's da auch mal Duelle oder Wettbewerbe direkt live?
Es gibt durchaus auch Wettbewerbe, also es gibt auch Live-Races dann auf solchen Events, dass eben ein Segment eben ist, dass jetzt zwei Runner eben gegeneinander Super Mario 64 racen oder was ich sehr gerne mal verfolgt habe, sind auch die Mega Man Races. Da gab's auf dem Gamestar Quick mal ein Mega Man Race von vier Spielern gegeneinander gleichzeitig. Mega Man X1 und alle haben innerhalb von 30 Sekunden den Run beendet. Also der Erste hat den Run beendet und weniger als 30 Sekunden später hat der Letzte den Run beendet. Mhm. Die Mega Man Races, die sind immer super knapp. Da ist die Community verdammt stark. Mhm. Im Endeffekt kann man sich vorstellen wie in einem ziemlich langen Marathon. Also es ist wie ein sehr langer Staffellauf. Das heißt, einer macht einen Speedrun zu seinem Game oder es ist eben gerade ein Race oder ein kleiner Showcase eventuell. Es gibt auch durchaus mal sowas wie Tool-Assisted Speedrun Showcases auf einem Event. Mhm. So ein, zwei Runs pro Event ist auch ganz gerne mal ein Tool-Assisted Speedrun. Und ja, es gibt einfach einen Zeitplan, wo man sagt, wir machen nacheinander diese Spiele weg von den Runnern. Und ja, dann gib ihm, mehr oder weniger.
Ist das denn, wenn man Speedruns so ein bisschen mit Ambitionen betreibt, ist das dann so ein jährlicher, sag ich mal, Hobby-Karriere-Höhepunkt? Oder wenn man Speedrunner ist, was ist denn dann so der, sag ich mal, der Werdegang im Hinblick auf die Zukunft? Geht es dann eher darum, sich eine eigene Streaming-Präsenz aufzubauen und da halt möglichst krasse Rekorde zu machen? Oder sind diese Gipfeltreffen, nenne ich sie mal, diese Gipfel-Events, dann so das Jahreshighlight?
Also ich persönlich weiß, dass ich wahrscheinlich nie auf den Gamestar Quick gehen werde, was aber eher daran liegt, dass es in den USA stattfindet und es ist für mich immer relativ umständlich ist und auch relativ teuer natürlich. Der finanzielle Aspekt soll da keine kleine Rolle spielen, wenn man zum Gamestar Quick Event geht, weil jeder Runner seine Reisekosten selber bezahlt. Mhm. Das heißt, jeder muss für seine Kosten selbst aufkommen. Das heißt, wenn ich ein Gamestar Quick Event mitnehmen würde, müsste ich für ein bis zwei Jahre sämtliche anderen Events fallen lassen, die so stattfinden. Gerade hier in Deutschland finden auch ein paar statt. Mhm. Und dementsprechend weiß ich, dass ich jetzt nicht auf den Gamestar Quick gehen würde. Jetzt so karrieretechnisch würde ich eher sagen, habe ich persönlich eigentlich nicht wirklich die Ansprüche, dass ich jetzt unbedingt eine Streaming-Karriere deswegen aufbauen will. Ich mache Speedrunning, weil es mir persönlich Spaß macht. Und weil ich merke, wenn ich das live streame wöchentlich, dass auch die Leute, die mir da zuschauen, einen Spaß dran haben, sich mit mir zu unterhalten. Im Endeffekt genauso wie ein normaler Casual-Streamer auch, der eben seine Spiele einfach so spielt. Wir gehen halt vor allem deswegen auf die Events, natürlich um eventuell ein paar mehr Leuten das Spiel zu zeigen, weil wir das Spiel natürlich trotzdem wir feiern das Spiel einfach und wir wollen eventuell auch, dass das Spiel innerhalb der Speedrunning-Community ein bisschen bekannter wird, dass vielleicht noch ein paar mehr Leute das Spiel runnen. Mhm. Aber was auch ein sehr großer Aspekt ist, ist einfach, dass man auf Events geht, um eine Menge sau cooler Leute zu treffen.
Mhm. Und ihr tut dabei noch Gutes. Also auch das ist ja, tatsächlich haben sehr viele Speedrunning-Events, überraschend viele, muss ich sagen, auch wenn man es beispielsweise vergleicht mit E-Sport oder so, eine Wohltätigkeitskomponente. Wir haben jetzt gerade darüber berichtet, dass bei Summer Games Done Quick ja über 3 Millionen US-Dollar in dem Fall zusammengekommen sind an Spendengeldern. Und selbst auf, ich sag mal, vergleichsweise kleinen Veranstaltungen, wie beispielsweise der SpeedCon, die jetzt auch so ein bisschen parallel zur TwitchCon stattgefunden hat dieses Jahr, gab es noch mal einen Spendenerlös von ein paar tausend Euro. Also ich weiß gar nicht, was meint ihr, wo diese Verbindung herkommt zwischen Speedrunning und auch Charity? Gab es das irgendwie schon immer oder ist es irgendwie so einfach gewachsen, auch aus diesen Events heraus?
Da hat vor allem Gamestar Quick mit angefangen. Die haben ihr erstes Event bei dem Ideenhaber von Gamestar Quick, bei Mike Oyama, im Partykeller gemacht. Ja, wirklich. So, lass mal so mit 30, 40 Leuten bei mir im Partykeller treffen und dann machen wir ein paar Speedruns hintereinander weg.
Cool.
Das war damals die Sache. Und dann haben sie eben gesagt, ja, mach mal eben so eine kleine Spendenaktion draus. Und ich glaube, der Grundgedanke einfach, man kommt zusammen mit einer Community, mit einer Menge Leute, die einfach, wie gesagt, auf dem Speedrunning-Event, das sind eigentlich immer nur coole Leute. Ich habe noch nie auf dem Speedrunning-Event jetzt irgendjemanden gesehen, der gesagt hat, was sind das für Leute hier? es sind einfach super coole Leute auf dem Speedrunning-Event und man, die Idee einfach, man kommt zusammen, man hat eine Woche lang oder keine Ahnung, wenn das Event jetzt über ein Wochenende geht, man hat nur ein Wochenende lang, hat super viel Spaß mit den Leuten, zeigt nebenbei noch ein paar Speedruns auf dem Livestream, hat da noch mal viel Spaß und macht ganz nebenbei noch was für einen guten Zweck. Die Idee, die ist, ich glaube, die ist innerhalb der Speedrunning-Community sehr populär geworden durch Games Done Quick, weswegen auch sehr viele Speedrunning-Events die adaptiert haben.
Um da noch ein bisschen was hinzuzufügen. Es gibt natürlich auch ein paar Marathons, wo auch online, wo die dann sagen, okay, wir machen jetzt das nicht für eine Charity, sondern wir machen das, um gewisse Runner zu diesem Event zu führen. Also das gibt's dann bei der ESA oder auch bei GDQs dann, wo dann bei dem Hotfix, glaube ich, nein, das war was anderes. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall gab es dann von GDQ selbst ein organisiertes Event, wo die halt dann Spenden gesammelt haben, um japanische Runner nach Amerika zu bringen. Genauso gab es das für ESA, wo es dann halt darum ging, amerikanische Runner nach Europa zu bringen. Und dort haben dann die Leute auch wieder gespendet, dass diese Leute dann in dem Fall Geld gesammelt haben, damit die Runner da hinkommen können und dann ihr Spiel präsentieren können und auch dann bei dem großen Event mitmachen.
Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Wirklich eine richtig coole Community. Gibt es denn, wo jetzt euch gerade hier die Weltöffentlichkeit zuhört, mehr oder weniger im GameStar-Podcast, gibt es denn Events, auf die ihr persönlich noch gerne hinweisen möchtet, falls man die nicht kennt? Oder vielleicht sogar welche in nächster Zeit, wo man euch auch persönlich mal treffen kann, wenn man Bock drauf hat?
Ja, also es gibt auf jeden Fall das Zoktoberfest. Mhm. Da gibt es die Community Germans. Das sind mit die größte deutschsprachige Speedrunning-Community. Es klingt so doof, wenn ich das jetzt mache, weil ich bin Teil von Germansch. Ich gehöre dazu. Deswegen hatte ich auch gesagt beim GDQ Restream, weil wir machen unter anderem auch die ganzen deutschsprachigen Aufbereitungen für Games Done Quick. Mhm. Das heißt, wir machen die komplette deutschsprachige Coverage.
Cool.
Und wir machen jedes Jahr im Oktober einen Marathon, nämlich das Oktoberfest. Damals sind wir in Köln. Und ja gut, dieses Jahr ist es nicht ganz im Oktober. Wir gehen, glaube ich, bis zum 1. Oktober. Also das, ich glaube, 27. September bis 1. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe.
27. bis 1. Ja.
Ha, aus dem Kopf raus. Mein Gedächtnis funktioniert doch noch. Genau. Und da werden wir zwei auch in Köln sein. Im Deckensteiner Tennisclub. Und ja, da kann man uns treffen und man kann das Ganze eventuell auch auch online verfolgen unter twitch.tv/germansch.
Das werden wir auch gerne in der Beschreibung dieses Podcasts nochmal verlinken und ich kann auch den Namen Zoktoberfest sehr gut nachvollziehen, denn wenn hier in München, wo die GameStar-Redaktion ist, das Oktoberfest stattfindet, bin ich auch sehr schnell darin, wie ein Speedrunner die Stadt zu verlassen. Deswegen die Parallele finde ich sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja, wir haben jetzt sogar noch eine zweite Parallele geschaffen. Mhm. Nämlich, dass wir ein Zoktoberfest haben, das zum großen Teil nicht im Oktober stattfindet.
Ja, stimmt. Genau wie das echte Oktoberfest auch. Ja, fängt auch im September an. Ja, sehr gut.
Ja. Deswegen überrascht es mich auch jedes Jahr wieder. Ja, plötzlich hast du diese ganzen Menschen schauen, genau. Oh nein, ist schon wieder Oktoberfest.
Ja. Wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht, Dimi, hast du noch Fragen zum Thema Speedrunning?
Im Prinzip nur eine, wenn ich jetzt persönlich sagen würde, ich will mit Speedrun anfangen. Gibt es da denn irgendwas, was man ambitionierten Neueinsteigern mit auf den Weg geben würde? Vielleicht irgendein Spiel, das sich besonders anbietet oder irgendeine Seite, wo man unbedingt mal vorbeischauen sollte oder irgendwelche Guides oder sonst irgendwas?
Also in dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, dass man dann auf speedrun.com sich da zurecht suchen sollte. Da gibt es nämlich soweit alle möglichen Spiele. Also jedes Spiel ist, soweit es geht, da vertreten. Und selbst wenn es dort nicht ist, dann gibt es noch die alten SDA-Foren, also das Speed Demos Archive, womit das Ganze angefangen hat. Da findet man auch Quellen. Und ansonsten gibt es auch die Communities, die dann mittlerweile auf Discord umgestiegen sind und dort auch miteinander sprechen mit verschiedenen Channels für Anfänger und Sonstiges. Und für die Spielauswahl würde ich sowieso sagen, nimm das Spiel, was dich am meisten interessiert und wo du sagen würdest, jo, das kann ich mehrmals hintereinander durchspielen. Denn es bringt nichts, wenn man ein Spiel sich holt und sagt, okay, das will ich jetzt speedrunnen, nur weil das jemand anderes macht und man hat überhaupt kein Interesse, nachdem man das zweimal durchgespielt hat, denn dann bringt auch die Motivation nichts, dann zwingt man sich ja nur förmlich, das zu spielen. Sondern wenn man etwas nimmt, wo man sagt, okay, das finde ich interessant und das könnte ich immer wieder und wieder spielen. So wie es bei mir jetzt mit dem Fall mit den Deus Ex-Spielen ist, also mit Deus Ex 1 und mit Human Revolution, wo ich einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt nichts zu tun, jetzt mache ich eine Runde davon und es macht mir immer noch Laune und es macht mir immer noch Spaß. Das ist nämlich die Hauptmotivation, wo ich sagen würde, nimm ein Spiel, das dich interessiert und wo du sagst, jo, darauf habe ich Bock.
Geil, Homeworld. Ich mache einen Homeworld-Speedrun. Das spiele ich eh jedes Jahr einmal durch. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das möglichst schnell durchzuspielen. Das ist jetzt hast du mir ein Floh ins Ohr gesetzt. Vielleicht machen wir das mal als Livestream irgendwie hier bei GameStar.
Ja, komm, dann sag's doch noch, dann mach doch auch noch Stellaris. Dann haben wir es einmal erwähnt.
Stellaris wäre mega spannend, weil das ist ja RNG-Hölle. Also da gibt's ja so viel Zufälligkeit und so viel Dinge, die passieren können. Das ist ja, das wäre sehr spannend, weil da wäre dann der Frust, glaube ich, schon vorprogrammiert, wenn irgendwie dann die Endgame-Krise ausbricht und ich kann es einfach nicht durchspielen. Naja, okay, aber interessanter und spannender Gedanke. Vielleicht daran anschließend noch kurz so als letzte Frage. Gibt's denn Spiele, von denen ihr persönlich sagt, das so die Richtung Spiel, da lasse ich lieber persönlich so die Finger von, das würde ich nicht speedrunnen wollen, aber alle Leute, die es machen, sind cool, so in die Richtung?
Also bei mir ist es nicht so die Richtung Spiel, weil ich doch sehr viele verschiedene Spiele mache, aber ich weiß ein Spiel, wo ich niemals speedrunnen werde und das ist Ori and the Blind Forest. Es liegt einfach daran, es ist ein cooler Plattformer und was die Speedrunner mit diesem Game machen, ist böse teilweise. Man kann es nicht anders beschreiben, aber für mich, als ich das erste Mal Ori and the Blind Forest gespielt habe, war es eben so, mich hat halt einfach an diesem Spiel beeindruckt, wie es sich selber präsentiert und wie es sich selber erzählt. Und diesen Aspekt hat man im Speedrun halt null. Und deswegen glaube ich, dass es für mich kein wirklich guter Speedrun wäre, weil ich dieses Spiel nicht auf eine andere Art und Weise wahrnehmen möchte.
Ja, also bei mir sind das sogar zwei große Serien, die wir auch schon erwähnt haben. Das wären dann zum Beispiel die Zelda und Mario Speedruns. Ich finde die sehr interessant, mir anzugucken. Und ich habe die Spiele selbst auch als Kind gespielt. Nur habe ich überhaupt kein Interesse, mir das überhaupt anzueignen, wo ich sage, boah, nee, jetzt wenn ich jetzt ein Zelda durchspielen will oder ein Speedrun, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf, weil mich da das einfach gar nicht packt, mich interessiert das nicht. Ich finde zwar immer wieder interessant, wenn ich mir den Wind Waker Run angucke und sage, ey, das ist echt cool und das gucke ich mir auch jedes Mal gerne an, aber wenn ich mir das Spiel dann rauspacke, dann sage ich, nee, ich will das einfach nur einmal im Jahr durchspielen und dann werfe ich das wieder in die Ecke, bis ich dann irgendwann wieder das verstaubt raushole und sage, oh hey, da habe ich Bock drauf.
Da könnt ihr jetzt natürlich direkt ins Streitgespräch einsteigen, weil du, Mr. Tiger, hast ja Zelda 2, The Adventure of Link auf 100% in einer Stunde 29 Minuten durchgespielt.
Ja, wobei ich da, ich muss eigentlich recht geben, weil ich habe zwar Zelda 2 durchaus gespielt, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass ich wahrscheinlich niemals Ocarina of Time oder Majora's Mask anfassen werde. Was eher daran liegt, dass ich weiß, wie knüppelschwer die Spiele für einen Speedrun sind. Ich mag ja Spiele, wo man relativ früh mit dem Speedrun anfangen kann. Das heißt, man spielt es eben einmal durch, spielt es nochmal durch und dann geht man so langsam ins Speedrunning über. Und bei gerade den N64-Zelda-Teilen ist es so, dass du so viele Tricks können musst, die teilweise frame-perfect sind, also wo man teilweise verschiedene Inputs aufs Frame genau machen muss. Das ist wirklich, wirklich knüppelschwer und ich habe Respekt vor jedem N64-Zelda-Speedrunner, aber ich weiß, dass ich es selber niemals machen werde.
Ich muss dir allerdings zugleich ein Wort des Lobes aussprechen für deine Spielewahl, denn du hast Venetica gespeedrun. Und ich, dass überhaupt jemand Venetica gespielt hat, ist schon ein Wunder. Und das ist sogar ein Venetica-Speedrun. Respekt. Ja.
Und weißt du, was das Witzige daran ist?
Ja.
Mein Bruder und ich, wir haben uns Venetica damals gekauft aufgrund des GameStar-Reviews.
Nein, wirklich? Wow.
Oh. Da schließt sich gerade ein Kreis, nämlich, weil ich bin dann tatsächlich der einzige Venetica-Speedrunner geworden. Bis heute der einzige, der es überhaupt gespeedrunnt hat. Ja. Es ist immer noch so, dass jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder ausgrabe, um dafür einen Speedrun zu machen, dass ich irgendwelche neuen Sachen finde, weil das Spiel leider, man kann es nicht anders sagen, es gibt halt leider viel zu viele Bugs in dem Game.
Ja, leider, ja.
Ja. Und es ist, ja, da schließt sich halt gerade wieder ein Kreis.
Ah, das freut mich, das ist schön.
Ja, wir sind einfach Karriere-Enabler, ja. Die GameStar macht Speedruns möglich.
Das ist die frohe Botschaft für heute tatsächlich. Wundervoll. Ich danke euch beiden vielmals für diese, ja, für die spannenden Erzählungen, für diese coolen Einblicke einfach in die Speedrunning-Szene. Ich hoffe, viele Hörer haben sich jetzt neue Tipps geholt, was sie anschauen könnten oder was sie auch selber speedrunnen könnten, wer weiß. Vielleicht haben wir auch den ein oder anderen potenziellen Speedrunner in der Hörerschaft, der jetzt irgendwie Bock hat, sich direkt mal dran auszuprobieren. Nochmals vielen Dank, dass ihr beide dabei wart. Das hat einen Riesenspaß gemacht, mit euch zu quatschen hier über das Thema Speedrunning. Wer mehr von euch sehen möchte, kann das nicht nur tun bei den Events, über die wir gerade gesprochen haben, unter anderem beim ESA-Marathon, beim ESA-Sommermarathon und beim Zocktoberfest, sondern auch auf Twitch bei MrTiger92 und bei Heinki. Nochmals vielen Dank, dass ihr dabei wart. Keep on running, würde ich jetzt mal sagen, so ich weiß nicht, wie man, gibt es so ein Good-Luck-Ding in der Speedrunner-Szene, wie man sich so
Godspeed.
Das ist es nicht, passt das nicht wirklich, weil ein God-Run ist doch der schnellste menschenmögliche Run, oder? Das nennt man doch, glaube ich, dann sogar so.
Ja, kann man durchaus so sagen. Mhm. Ich würde sagen GLHF oder Bless RNG.
Bless RNG ist, genau. Langlebe der Zufall. Dankeschön, danke an euch beide. Vielen Dank, Dimi. Du bist ja heute auch von zu Hause zugeschaltet und sitzt nicht hier neben mir. Das fehlt mir, aber Ich komm klar.
Ja, aber es ist weniger heiß im Tonstudio, glaube ich.
Ich glaube, es ist 50 Grad oder sowas. Ich schmelze jetzt nach Hause. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Speedrunning und wir alle hören uns dann nächste Woche wieder mit einer Folge dann für GameStar Plus. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.